Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Morgen steht die Sitzung der Exekutive des Europäischen Fußballverbandes UEFA an. Eine Sitzung, die richtungsweisend sein wird, in vielerlei Hinsicht. Eigentlich sollte der Fokus auf einer geplanten Champions-League-Reform und den Spielorten der Europameisterschaft 2021 liegen. Heute dann aber die Meldung, die alles überschattet. Die größten Fußballvereine in Europa aus England, Spanien und Italien wollen sich Medienberichten zufolge mit mindestens 12 Mannschaften abspalten und eine eigene Superliga gründen. Die Pläne dazu gibt es schon lange, jetzt scheinen sie aber konkret zu werden. Mit einer offiziellen Ankündigung wird heute Abend oder morgen gerechnet. Wir wollen darüber jetzt live sprechen mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, was genau ist denn heute passiert? Eigentlich wurde von beiden Parteien, also von der UEFA und der Vereinigung der europäischen Großclubs, der ECA, immer wieder betont, dass man sich ja eigentlich in guten Gesprächen befinde.
Ja, und das macht die ganze Sache nur noch spektakulärer. Andrea Agnelli, der Chef dieser Clubvereinigung ECA, hat sich heute Vormittag völlig überraschend an die UEFA gewandt und angekündigt, dass etwa ein Dutzend Großclubs, darunter auch sein eigener Club Juventus Turin, eine eigene geschlossene Superliga gründen und sich von der UEFA abspalten wollen. Die Spitzenfunktionäre um UEFA-Präsident Alexander Ceferin, die haben das erst gar nicht glauben wollen, weil sie eine solche Hinterlist, also nur einen Tag vor der Abstimmung über eine Reform der Champions League, die ja gerade durch diese ECA provoziert worden ist, niemals erwartet hätten. Tatsächlich spielt dieser Angriff auch nicht in einem Netflix-Film, sondern in einem realen Milliardengeschäft mit allen auch finanziellen Auswirkungen im Profifußball. Und dieser Vorgang ist ohne Frage beispiellos. Die UEFA benennt ihn bereits offen als zynisch.
Wie genau soll diese Super League denn aussehen? Gibt es da schon konkrete Informationen dazu?
Also zu den bisherigen Abspaltern zählen die englischen Teams Liverpool, Manchester United und Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Aus Spanien sind Real Madrid und der FC Barcelona bereits bekannt. Hinzu kommen Italiens drei Spitzenclubs, eben Juventus sowie die beiden Mailänder Vereine, AC und Inter. Angepeilt wird ein Wettbewerb mit 16 ständigen Mitgliedern und 4 Qualifikanten. Gespielt werden soll in 2 Zehnergruppen, wobei sie die jeweils besten 4 dann für eine K.O.-Phase qualifizieren. Gespielt werden soll unter der Woche, nur das Finale sollte am Wochenende stattfinden und jedem der ständigen Mitglieder wird Dokumenten zufolge 350 Millionen Euro fix in Aussicht gestellt. Prämien kämen noch dazu.
Was sind denn jetzt die ersten Reaktionen auf diese Meldung, nicht nur von der UEFA, sondern auch aus anderen europäischen Ländern? Bisher sind ja jetzt wirklich nur Vereine aus England, Spanien und Italien dabei.
Ja, also dabei dürfte es sehr wahrscheinlich auch bleiben. Also die UEFA selbst hat sofort das Heft in die Hand genommen, ist so von der getriebenen Partei zum Akteur geworden. Sie hat drastische Maßnahmen in Aussicht gestellt für die betroffenen Clubs. Diese würden sofort von allen Wettbewerben auf nationaler, europäischer oder weltweiter Ebene ausgeschlossen. Ihre Spieler dürften nicht mehr in ihren Nationalteams antreten. Das kann sich eigentlich kein Profi leisten. An diese Ankündigung hat sich auch gleich die englische Fanvereinigung drangehängt, FSA, mit einer scharfen Protestnote. Das ist richtungsweisend, denn die Basis wird bei solchen Entscheidungen ganz sicher mitzureden haben. In Deutschland hat dann der Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, klar erklärt, dass man eine solche Superliga kompromisslos ablehnt. Und er stellt sich, ebenso übrigens wie der französische Staatspräsident Macron, der sich auch schon zu Wort gemeldet hat, voll hinter die UEFA. Aber auch Clubs wie Bayern oder Dortmund sollten nur noch mal klar sagen, wo sie in diesem Kampf stehen, also bei der ECA oder bei der UEFA. Und des Weiteren nimmt die UEFA nun Kontakt mit der Europäischen Union auf, denn die hat ihr vor wenigen Monaten erst den Schutz für das europäische Sportmodell zugesagt mit den Ligen und den Auf- und Abstiegssystemen. Und die EU dürfte nun zusagen, härteste Sanktionen der UEFA abzusichern, denn die Zerstörung des offenen Wettbewerbs würde nicht gefallen.
Also selbst die Politik schaltet sich inzwischen ein. Was für Auswirkungen hat diese Ankündigung denn jetzt vor allem auch auf die UEFA-Exekutivsitzung morgen, die ja eigentlich im Fokus stehen sollte?
Also anzunehmen ist, dass die Sache zum Schulterschluss definitiv aller Ligen und auch fast aller Vereine in Europa mit der UEFA führt, ausgenommen natürlich die paar Aufrührer. Und so eine Blockbildung war vorher nicht zu erwarten. Und sie könnte vielleicht im besten Falle sogar das Gespenst einer Superliga für lange Zeit nachhaltig vertreiben. Vielleicht kann sich die UEFA nun sogar von einigen besonders krassen Reformschritten für die runderneuerte Champions League ab 2024 wieder verabschieden. als Sanktion auf diese Attacke der Großclubs. Auf jeden Fall wird das Hauptthema sein. Alles andere wird untergehen, darunter auch die Frage, an welchen Standorten die EM stattfindet.
Ja, 12 Standorte sind bis jetzt geplant. Es gibt aber mehrere Wackelkandidaten. Einer davon München. Der Grund, die UEFA will an jedem Standort im Sommer Fans in den Stadien sehen. Von der deutschen Politik gibt es bis jetzt aber noch keine Garantie dafür. Auch heute haben das nochmal das Bundesinnenministerium und auch die bayerische Landespolitik nochmals bekräftigt. Wie realistisch ist es denn momentan, dass im Sommer in München gespielt wird bei der Europameisterschaft?
Also zum einen verfolgt die UEFA sehr genau die politischen Abläufe in diesen Tagen und den letzten ein, zwei Wochen hierzulande. Ceferin, der Präsident, hat sich ja auch mit Markus Söder schon getroffen am 7. April. Und man sieht also auch, wie Wahlkampf und andere Themen da ineinander fließen. Und die Stimmung am Sonntag in Nyon hat zumindest signalisiert, dass die UEFA jetzt nicht unbedingt auch noch eine neue Baustelle eröffnen will, nämlich einen deutschen Sonderweg für ihre Europameisterschaft zu finden. Alle anderen Mitglieder haben die Mitbewerber haben die erbetenen Garantien schon abgeliefert. Und wir reden da von immerhin 10 Ländern. 2 bisherige weitere Wackelkandidaten neben München, Dublin und Bilbao, werden durch Manchester und Sevilla ersetzt. Wenn also die deutsche Corona-Politik, die in der Wahrnehmung der UEFA nicht immer durch Stabilität überzeugt hat, wenn den Deutschen dieses Fußballturnier zu riskant ist, dann ist das mehr als verständlich. Dann brauchen sich die Deutschen da aber auch nicht mit leeren Stadien hindurchquälen. Das sind bisher die Signale in Nyon, wo auf die unterschiedliche Situation und Herangehensweise natürlich in verschiedenen Ländern verwiesen wird.
In den nächsten Tagen wird auch ein anderer Akteur aus Deutschland bei der UEFA im Fokus stehen, Rainer Koch, Vizepräsident des DFB, sitzt noch in diesem Exekutivkomitee, das darüber entscheidet, ob in München gespielt wird oder nicht. Er ist momentan aber auch der einzige deutsche Vertreter in diesem Gremium. Am Dienstag muss sich Koch dann auch noch zur Wiederwahl stellen. Wackelt sein Stuhl?
Also wenn es nach der UEFA Führungsriege um Präsident Alexander Ceferin geht, lautet die Antwort ja, ganz klar. Rainer Koch wird dort nicht als verlässlicher Mitstreiter geschätzt. Er gilt manchen sogar als stiller Parteigänger von FIFA-Boss Gianni Infantino. Und man weiß, dass auch Infantino mit seinem Weltverband seit Jahren das Feuer innerhalb des europäischen Fußballs geschürt hat. Insbesondere hat er auch selbst diese Superliga-Abspaltungspläne immer wieder vorangetrieben. Also was Koch, der ja mit dem Profigeschäft nie etwas zu tun hatte und der nur Umstände halber als Chef der deutschen Amateure in den UEFA-Vorstand eingerückt ist, nach der Demission des früheren Präsidenten Reinhard Grindel, was also so ein ausgewiesener Amateurfunktionär gerade bei so einer heiklen Frage wie dem Bruch des europäischen Fußballsystems an gehaltvollen Vorschlägen beizusteuern hätte, das wird man morgen dann mal sehr genau begutachten können. Rainer Koch ist ein ewiger im deutschen Fußball, schon geradezu legendärer Taktierer. Auch deshalb darf man die Einschätzung wagen, er wird zu den Reizthemen des Weltfußballs morgen in der Schweiz nichts beisteuern, jedenfalls nichts, was irgendwie seine eigenen persönlichen Interessen in der UEFA und in deren gut dotierten Ämtern gefährden könnte. Wie gesagt, er will wieder gewählt werden am Dienstag. Und im Übrigen haben sich gerade auch die deutschen Amateure positioniert in einem Brief, der nächste Woche publik wird. Fordern sie einen klaren Schnitt von der Verbandsspitze, von der DFB-Spitze in Bezug auf die heillos zerstrittene Chefetage. Und dabei benennen sie auch ganz klar die beiden Lager. Einerseits den DFB-Präsidenten Fritz Keller und auf der anderen Seite eben das Lager von Generalsekretär Friedrich Curtius, von Schatzmeister Stefan Osnabrügge, aber eben auch Rainer Koch. Mhm. So steht es im Entwurf eines Papiers, das nächste Woche diskutiert werden soll im DFB, dass also die Amateure ihren eigenen Vizepräsidenten Rainer Koch in einem dieser Lager verorten. Koch selbst sagt ja immer, er steht in der Mitte, er ist der Unabhängige an der Mittellinie. Dieses Lager als gestrige Funktionäre bezeichnen im Papier, also als die Leute, die potenziell eher gehen sollten als der Präsident, der um Aufklärung bemüht ist. Mhm. Das ist per se ein starkes Stück und das ist auch in Nyon bereits wahrgenommen worden. Also für Rainer Koch stehen raue Zeiten an.